Unser Thema ist Halssicherheit. Eben sprach mich jemand an, was ist denn gleich unser Thema Halsgewissheit? Nee, sage ich. Unser Thema ist nicht Halsgewissheit, unser Thema ist Halssicherheit. Ja, was ist denn der Unterschied? Oh, ich glaube, der Unterschied ist ein sehr wichtiger. Und ich hoffe, dass ihr, oder sagen wir besser, wir miteinander. Denn wenn ich jetzt darüber rede, ist ja nicht so, dass ich das alles voll verstanden habe. Ich habe ein bisschen davon verstehen dürfen, bin da sehr froh drüber. Und das bisschen will ich euch vermitteln. Und ich weiß genau, wenn ich euch das jetzt hier so vermittle, dann werde ich da auch bei lernen. Das ist immer so. Das heißt, dass wir miteinander lernen, wie sicher unser Heil ist. Und wenn ich weiß, wie sicher unser Heil ist, dann bin ich mir dessen gewiss. Das ist der Unterschied. Die Sicherheit meines Heils liegt nämlich ganz außerhalb von mir, weil Gott es gemacht hat. So, wenn ich weiß, wie sicher ein Tresor ist, weil ich genau seine Mechanik kenne und weil ich genau weiß, aus was für einem Stahl der zusammengeschweißt wurde und dass er anschließend im Feuer gehärtet wurde, dass man also auch mit dem Bohrer nicht so einfach da durchkommt und sowas. Wenn ich das alles genau weiß, dann weiß ich, da liegt meine Knete sicher, oder? Wenn ich den Tresor kenne, ja, dann weiß ich, wie sicher mein Geld da liegt, da drin. So, wenn ich also weiß, was Gott getan hat, wie groß dieses Heil ist, dieses große Heil Gottes kenne, die große Errettung, die der Jesus für uns gewirkt hat, die sein Geist in uns jetzt deutlich machen will. Wenn ich das kenne, wie sicher das Heil ist, was Gott gemacht hat, dann werde ich mir auf einmal völlig gewiss dessen. Paulus betet dafür im Brief an die Epheser. Aber ich glaube, ich greife jetzt schon vor, ich müsste jetzt die nächste Folie machen, aber ich sage euch das schon mal. Im Brief an die Epheser, Kapitel 1, Vers 17, er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisset, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Ja? Und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, welches die überschwängliche Größe seiner Kraft ist. Er redet also davon, dass er dafür betet, nicht, dass Gott sie beruft oder, nein, dass sie wissen, was Gott getan hat. Er redet vorher in Kapitel 1, Vers 4, drei folgende, davon, was Gott getan hat. Und dann sagt er, das hat Gott getan. Und ich bete dafür, damit ihr es kapiert, was Gott getan hat. Und wir dürfen jetzt füreinander beten, dass wir doch alle verstehen, was Gott getan hat. Und wenn wir das verstanden haben, was Gott getan hat, dann darf ich mir meines Heils gewiss sein, weil ich dann auf einmal merke, es hängt nicht an mir, sondern es hängt an Gott. Und das ist etwas ganz Großes. So, jetzt muss ich gucken, ob die Technik funktioniert. Jawohl. Gut. So, wir möchten miteinander diesen Vers aus Römer 11 lesen. Steht ja da oben, könnt ihr den lesen? Ja, geht, oder? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Römer 11, Vers 36. In diesem Vers ausgehend möchte ich eigentlich diese paar Gedanken heute Abend aufbauen. Alles ist von Gott. Von Gott geht das ganze Heil aus. Die ganze Plan der Erlösung geht von Gott aus und hat seinen Ursprung in der Ewigkeit, im Herzen Gottes. Alles ist durch ihn. Gott hat alles durch den Herrn Jesus gemacht. Wir haben gesehen, er ist der Schöpfer. Er hat es mit angefangen hier in dieser Welt, dass erstmal Gott durch den Herrn Jesus die Schöpfung ins Leben gebracht hat. Dann aber auch durch den Herrn Jesus diese große Erlösung vollbracht hat. Das hat Gott durch den Herrn Jesus getan. Aber alles ist auch für ihn. Das heißt, das Ziel von allem, was Gott sich vorgenommen hat vor der Ewigkeit, also vor der Zeit, sage ich mal besser, ja, in der vergangenen Ewigkeit, kann man das so sagen, ja? Alles, was Gott sich da vorgenommen hat, das hat er dann durch ihn, durch den Herrn Jesus getan, mit dem Ziel zu seiner Herrlichkeit, damit Gott sich offenbaren kann in seiner ganzen Herrlichkeit. Das ist das Ziel Gottes, das er sich vorgesetzt hat in seinem Herzen. Wenn wir das mal verstanden haben, dann ist das was ganz Großes. Dazu ein paar Gedanken jetzt. So. Also, es geht zuerst, dass alles von Gott ausgeht. Die Sicherheit meines Heils liegt darin, wer es gemacht hat, wann es gemacht wurde, wie es gemacht wurde und warum es gemacht wurde. Gibt es vielleicht noch andere Sachen, aber das waren einfach die, die ich habe jetzt mal so ein bisschen, vorgestern und gestern habe ich das gemacht, das zusammengefasst, was mir im Moment so im Herzen brennt, wofür ich einfach sehr dankbar bin, dass Gott so etwas Großes getan hat. Das sind hier so ein paar Punkte. Wer es gemacht hat. Wer hat es gemacht? Es ist ganz allein im Herzen Gottes entstanden, den Menschen zu schaffen und auch den Menschen zu erlösen. Wir werden das noch deutlich sehen. Und dieser Plan der Erlösung, wann wurde er gemacht? Der wurde gemacht schon, bevor überhaupt die Erde geschaffen wurde. Wir werden die gleichen Stellen lesen. Wie wurde es gemacht? Auch das hat Gott sich ausgedacht. Oder hast du da eine Ahnung von gehabt, wie Gott Menschen erlösen wollte? Einer von uns? Paulus sagt in Römer 11, kurz vor dem Vers, den wir gelesen haben, kurzen Gedanke noch dazu, Paulus sagt da, Römer 11, Vers 33, O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Kenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Mitberater gewesen? Wer hat ihm zuvor gegeben, es wird ihm vergolten werden? Also wer hat irgendwas dabei zu beigetragen, zu dem, was Gott hier gemacht hat? Paulus erklärt im Römerbrief das ganze Heil und sagt am Ende, ja, Gott hat alles gemacht, da war doch kein Mensch dabei, als er das sich überlegt hat. Es gibt keinen, der ihm irgendwas dabei gefügt hat. Wer hat ihm zuvor gegeben, dass Gott sagen könnte, gut gemacht, dass es ihm vergolten werde? Keiner von uns hat irgendetwas dazu beigetan, dass wir erlöst wurden, oder? Wer hat ihm zuvor gegeben, dass es ihm vergolten würde? Also wenn Paulus so dieses ganze Heil erklärt, dann kommt er da ein Mensch. Wie groß ist alles? Alles ist nur zu seiner Herrlichkeit. Wenn ich mir dessen bewusst werde, weiß ich, wie sicher mein Heil ist und habe demzufolge Gewissheit. Gott will, dass wir wissen, was er für uns getan hat. Epheser 1, Vers 18, das ist der Vers, den wir eben gelesen haben. Das Heil nahm seinen Anfang alleine in Gott. Und das war lange, bevor ein Mensch auf dieser Erde war. Wir lesen mal diese Verse, die da stehen. Titus 1, Vers 2. Paulus spricht da von sich, dem Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes, Vers 1. Nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber sein Wort offenbart hat durch die Predigt, die mir anvertraut worden ist. Also das ewige Leben, Gott hat es verheißen vor ewigen Zeiten. 2. Timotheus 1, Vers 9 heißt es, Gott, der uns errettet hat und berufen mit heiligen Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor den Zeiten der Zeitalter gegeben. Hast du schon mal nachgedacht, dass Gott dir seine Gnade vor den Zeiten der Zeitalter, also bevor die Zeit anfing, hat er schon eigentlich seine Gnade dir gegeben. Warum? Nun, weil er vor den Zeiten, vor Grundlegung der Welt, 1. Petrus 1, Vers 20, den Herrn Jesus als das Lamm auserwählt hat, um ihn, seinen Sohn, für dich zu geben. Da hat er das im Herzen gehabt. Und Paulus sagt hier, der uns errettet hat und uns beruft mit heiligen Rufe, nicht nach unseren Werken. Nicht nach unseren Werken. Paulus, was hat er gemacht? Hat er sich irgendwie danach gesehnt, dass Gott ihn von seinen bösen Werken, dem Verfolgen der Geschwister, erlösen würde? Im Gegenteil, er dachte, ich bin der Mann, ran an den Feind, und hat die Christen da abgemurkst, einen nach dem anderen. Ja? Und dann ist er vor diese Wand gelaufen, dass Gott gesagt hat, bums, stopp, aus, ja, vor Damaskus. Nicht nach unseren Werken hat Gott ihn, sagt er hier, hat Gott uns berufen. Ja? Wilhelm Busch drückt das aus, so aus, dass er sagt, das war für mich, wenn ich mit dem Auto fuhr und da war eine Mauer, ich konnte nicht mehr anders, bums, bin davor gefahren, ich konnte nicht mehr bremsen, es gab keinen Ausweg. Ja? So war die Berufung Gottes. Gott hat gesagt, hierher, Junge, und nicht weiter. Ich will jetzt dich haben. So beruft Gott Menschen. Nicht, dass die irgendwie wollen, die können nicht mehr anders, als sich zu bekehren. Und ich hoffe, du hast auch so einen Punkt in deinem Leben gehabt, wo du gesagt hast, ich muss mich jetzt bekehren. Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Es gibt keinen Ausweg mehr, als Buße zu tun. Und das ist Gott, der dich einfach vor diese Wahl stellt. Das bist nicht du, der dich aussucht, dass ich jetzt Gott annehmen möchte. Nein, Gott ist es, der dich ausgesucht hat und sagt, ich stelle dem Paulus, ich stelle dem Wilhelm Busch, ich stelle dem Werner und dem Klaus und wie wir alle sitzen, ich stelle ihnen vor, wer ich bin. Und dann dürfen sie Buße tun. Und Paulus hat das getan. Nicht nach unseren Werken. Nicht, weil Paulus so gut war. Er war der Größte der Sünder, sagte er. Da hing es auch nicht dran. Wir werden das gleich noch weitersehen. Römer 8, Vers 28, 29 lesen wir auch, dass das weit vor der Zeit geschehen war. Hier geht es mir vor allen Dingen auch darum, dass wir verstehen, dass Gott uns das ewige Leben verheißen hat vor den Zeiten der Zeit, also bevor die Zeit war, dass er uns seine Gnade gegeben hat vor dieser Zeit. Dass er in seinem Herzen einen Vorsatz hatte. Römer 8, Vers 28 fange ich an. Vers kennen wir alle gut. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach Vorsatz berufen sind. Also Gott hat einen Vorsatz, nicht einen Nachsatz, weil er sah, aha, die und die Sarah, die ist so treu, ja, die will ich jetzt mal berufen, die will ich mir aussuchen. Ja, nein, das hat er nicht, das ist kein Nachsatz, weil er irgendwas in einem Leben gesehen hat, sondern es ist ein Vorsatz, den er gehabt hat in seinem Herzen, uns zu retten, uns zu erlösen. Gott hat einen Vorsatz vor den Zeiten. Und hier geht es weiter, die nach Vorsatz berufen sind, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Wir kommen da gleich noch zu. Ja, hier steht alles, dass Gott das getan hat, nicht, dass er das tun wird. Ist euch das schon mal aufgefallen? Dass er das getan hat. Wenn Gott einen Menschen zuvor erkennt, was bedeutet das? Ich habe das hier drunter geschrieben. Erkennen heißt im Alten Testament und im Neuen Testament immer die Bedeutung der bewussten Verbindung mit einer Person, mit einem bestimmten Ziel. Zum Beispiel Mann und Frau. Adam erkannte seine Frau. Ja, das heißt nicht, aha, ich sehe sie da stehen. Ja, nein, er verband sich mit ihr. Ja, und das Erkennen heißt eben, sich mit jemandem zu verbinden, mit einem ganz gewissen Ziel. Und so hat auch Gott die Erlösten zuvor erkannt, mit dem Ziel, sie zu erlösen eben, und sie zu sich zu holen, zu sich zu führen. Wir lesen das in dieser Stelle in 1. Mose 18, Vers 19. Ich möchte euch da mal darauf hinweisen, wo es darum geht, dass Gott Abraham erkennt, wird das auch gesagt. Ganz interessant. Wir hatten das ja schon mal heute, der Alex, glaube ich, hat das schon mal angeschnitten. Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Und sagt in Vers 19, denn ich habe ihn erkannt, auf dass er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm befehle. Auf dass nicht das, kommt jetzt darauf an, dass man eine gute Übersetzung hat. Da steht, ich habe ihn erkannt, auf dass er seinen Kindern und seinem Hause nach ihm befehle. Das ist ein Unterschied. Da sagt Gott nicht, ich habe erkannt und gesehen, dass Abraham das mal tun wird, dass er mal seinen Kindern befehlen wird, das habe ich vorher gesehen. Das sagt Gott hier gar nicht. Nein, er sagt, ich habe ihn erkannt. Das heißt, ich habe mich mit ihm verbunden. Und ich habe verbürgt, ihm verheißen, ihn an das Ziel zu führen. Er wird seinen Kindern befehlen. Und aus seinem Samen wird eine Nation werden. Weil ich es gesagt habe. Weil Gott die Verheißung gegeben hat. Gott wird das Volk Israel an dieses Ziel führen. Abraham und seine Nachkommen. Gott wird das tun. Und das ist zuvor erkannt. Gott hat uns, die Erlösten, zuvor erkannt, mit einem ganz gewissen Ziel, nämlich bei ihm zu sein, zu seiner Herrlichkeit. Und meint ihr, wenn Gott sich was vorgenommen hat, wir kleinen Würmchen können ihn daran hindern, sein Ziel zu erreichen? Meinst du könntest das? Wenn Gott sagt, ich werde dich zu mir holen. Deshalb, wenn du Gott ausweichst, ist das immer eine sehr ernste Sache, denn Gott weiß, dich rumzukriegen. Wenn er dich haben will, kriegt er dich. Aber dann kann ich dir nur raten, geh früh genug auf das Werden Gottes ein. Denn Gott auszuweichen ist nicht so mal eben getan. Denn der hat andere Mittel, als du dir vorstellen kannst, um dich letztendlich dahin zu kriegen, wo er dich haben will. Deshalb ist es für den Menschen immer ratsam, auf das Rufen Gottes zu hören. Und wenn wir nicht hören, hat das immer ernste Folgen. Gott kriegt den Menschen dahin, wo er ihn haben will. Wenn er dich zuvor erkannt hat, dann kriegt er dich auch. Und dann ist nur der beste Rat, sofort zu kommen. Ich rede das jetzt alles von einer Seite aus. Ihr merkt das vielleicht, ja? Menschliche Logik ist bei diesen Sachen ein bisschen fehl am Platze, weil bei Gott zählt immer 100% Gottes Wirken. Wir werden das gleich noch deutlicher sehen. Also wenn ein Mensch sich bekehrt und errettet wird, ist das 100% Gottes Wirken. Aber auch 100% deine Verantwortung. Das ist menschlich nicht logisch, aber das sagt die Bibel ganz klar. Aber Gottes Logik geht einfach über unsere Logik, ein bisschen drüber. Und da müssen wir einfach akzeptieren, dass es so ist. Es ist ganz und gar deine Verantwortung zu kommen. Aber es ist hundertprozentig Gottes Wirken. Niemand kommt zum Vater, zum Sohn, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Wenn Gott das nicht wirkt in dir, dass du zu Herrn Jesus kommst, dann hast du keine Chance. Du kannst dir das nicht aussuchen. Du kannst nicht sagen, naja, ich bin heute angesprochen, aber ich komme morgen. Ich bekenne meine Sünden morgen. Das weißt du nicht, ob du das dann noch kannst. Wir lesen noch den Vers aus Epheser 1 kurz. Epheser 1, Vers 4, 5 und 9 bis 11. wo das auch sehr deutlich wird. Und da muss ich meinem Bruder Hartmut jetzt ein bisschen ergänzen, sag ich mal. Ich habe dich ja lieb, ja. Also ich möchte dich ermuntern und dann sage ich, will ich dich korrigieren, sondern ergänzen. Ja. Ergänzen. Er hat nämlich auch mit diesem Epheser 1, Vers 4, glaube ich, 4, 5 war das, was du aufgeschrieben hattest da, in deinem. Da steht, dass Gott uns auserwählt hat in Christo vor Grundlegung der Welt. In Epheser 1, Vers 3, 4. Also vor Grundlegung der Welt, da geht es mir jetzt mal erst hauptsächlich darum, dass wir das erkennen. Ja? Lange vor der Zeit hat Gott uns auserwählt zu einem ganz gewissen Ziel, nämlich, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Das hat Hartmut ja uns schon an die Wand hier geworfen, ja, und natürlich auch ins Herz eingesenkt, diese Worte. Aber so ein bisschen mit dem Hintergedanken, Gott wird dieses Ziel mal erreichen. Das ist natürlich auch wahr. Aber ich glaube, dass es noch viel weiter geht, dieser Gedanke. Nicht, dass Gott dieses Ziel nur mal erreichen wird, irgendwann in der Zukunft, wenn wir bei ihm sind. Ich glaube, dass hier steht, Gott hat uns auserwählt in ihm. Und er sieht uns schon so. Jetzt sieht er uns in Christo schon so. Wenn Gott den Herrn Jesus sieht, in der Bibel heißt es immer, dass wir in Christo sind. So ist zum Beispiel der ganze Leib, von dem Werner gesprochen hat, ja, das Haupt und der Leib, wenn da so ein Zehntel Millimeter zwischen ist, ist alles tot. Ja, also das ist eins, das Haupt und der Leib, das ist Christus. 1. Korinther sagt das auch, wie das Haupt und der Leib, der Leib mit den vielen Gliedern, also auch der Christus, ja, steht da wörtlich, das ist Christus. Christus kommt jetzt zum Ausdruck darin, in dem Herrn, der im Himmel ist und in all den Gläubigen, die auf der Erde sind. Das ist der ganze Leib, das ist der Christus. Und wenn Gott Christus sieht, dann sieht er in Christus all die Gläubigen. Und wenn da einer zukommt, wird das Bild des Christus herrlicher oder schlechter? Wenn ich jetzt dazu gekommen bin, mich bekehrt habe und gehöre mit zu dem einen Leib, ich bin ein schlechter Kerl, das weiß ich. Ja? So, also höre ich mit zu diesem Ausdruck dessen, was Christus ist vor Gott. Ich komme jetzt dazu. Ich schlechter Kerl. Wird das, was Gott in Christus sieht, schlechter oder besser? Frage. Weil ich jetzt dabei bin, ich schlechter Kerl. Ich bin auch erlöst. Was sieht Gott? Ist das besser oder schlechter? Wenn ich schlechter Kerl dabei bin. Ich möchte, dass ihr mal versteht, dass das größer wird, herrlicher wird für Gott. Da ist nämlich ein Erlöster mehr, den Gott sieht in Christo. Und dann sieht er nichts mehr vom alten Klaus. Oder? Und das ist das, dass wir in Christo vollkommen gemacht sind. Steht ja deutlich in der Schrift. Ja? Dass wir vor ihm heilig und tadellos sind in Liebe, dass er das jetzt schon so sieht. Gott sieht das schon so. Weil das sein Ratschluss ist, den er vor ewigen Zeiten gefasst hat, und werden wir gleich noch sehen, Gott braucht die Zeit nicht. Der sieht immer alles von vorn bis hinten auf einmal. Das wird größer und er sieht nichts mehr vom alten Klaus. Dass ich auch ein Kind Gottes bin, ich sage das jetzt als Klammersatz, und Gott mein Vater ist, der mich lieb hat, und der sieht, dass meine Praxis oft nicht mit dem in Übereinstimmung ist, was er schon mit mir gemacht hat. Das sieht Gott wohl, als mein Vater hat mich lieb und arbeitet daran, dass mein Verhältnis zu ihm in der Praxis auch so ist, wie er es haben möchte. Da arbeitet Gott dran. Aber es ändert doch nichts daran, dass ich Kind Gottes bin und bleibe. Seht ihr, so sicher ist mein Heil. Wir werden das noch ein bisschen vertiefen. Wir lesen dann in Vers 5, und dass er uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft. In Vers 9 lesen wir, dass er sich nach das Geheimnis seines Willens, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeit. Und Vers 11, Wir sind zuvor bestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Rate seines Willens. Also mir geht es darum, Gott hat einen Vorsatz, er hat einen Rat seines Willens. Er hat also den Willen und den Vorsatz, Menschen, dich, mich zu erlösen. Hier steht es ganz klar. Da hat er uns auserwählt, das heißt gesagt, den will ich haben und den will ich haben, hat Gott ganz klar gesagt, mit einem ganz gewissen Ziel. Dieses Ziel hat er zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das hat Gott sich alles vorgesetzt. Und meinst du, du kannst dir irgendwas dran rütteln an dem Ratschluss Gottes, den er sich vorgesetzt hat, in sich selbst? Da kann der Mensch nichts dran ändern letztendlich. So, Gott hat sich also dieses vorgesetzt. Das ist alles, was Gott sich vorgesetzt hat, zu tun vor der Zeit. Ich möchte, dass das eben alles deutlich wird, dass Gott, dass alle Dinge von ihm sind. So, und dann hat er den Herrn Jesus geschickt. Und durch ihn, durch den Herrn Jesus, hat Gott in dieser Zeit Rettung geschaffen. Er hat das Opfer ausgesucht, nicht wir. 1. Petrus 1, Vers 20. Ich habe schon darauf hingewiesen, diesen Vers, ja, dass der Jesus als das Lamm, dass wir erlöst sind durch das kostbare Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. 1. Petrus 1. Welcher zwar, Vers 20, zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt aber geoffenbart worden, am Ende der Zeiten, um eure Willen. Er hat das Opfer ausgesucht. Er hat uns sein Blut auf den Altar gegeben, wie das in 3. Mose 17, Vers 11 heißt. Ich habe euch das Blut auf den Altar gegeben. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir mal verstehen, wenn Gott will, dass ein Sünder erlöst wird, dann hat er eben nicht gesagt, der Sünder muss das und das und das tun, sondern hat er ja gesagt, ich erlöse den Sünder. Merkt ihr den Unterschied? Der Sünder hat da nichts dran zu tun. Gott hat das heil gemacht. Gott hat das Opfer ausgesucht. Und wenn Gott das Opfer ausgesucht hat, meinst du denn wirklich, er hätte sich ein Opfer ausgesucht, was nicht reicht für dich? Du hast dir doch das Opfer nicht ausgesucht, was du bringen musst, um Sünden zu sehen, oder hast du dir das ausgesucht? Der Kain, der hat sich's mal ausgesucht, ja. Im Gegensatz zu Abel. Abel hatte mehr von verstanden, dass jemand sterben musste. Kain hat gemeint, er kann das bringen von der Arbeit seiner Hände. Kain hat sich das Opfer ausgesucht, das war aber das Falsche. Also, nicht wir haben uns das Opfer ausgesucht, sondern Gott hat das Opfer erwählt, den Herrn Jesus auserwählt vor grundlegender Welt. Bevor du überhaupt daran gedacht hast, dass du Sünder bist, bevor du überhaupt gelebt hast, hat Gott sich schon überlegt, was er für ein Opfer haben wollte, was seinen Ansprüchen Genüge tun würde. Das ist ja auch so eine wichtige Sache. Wenn deine Sünde Gott verunehrt hat, woher willst du denn wissen, was du bringen musst, um Gott die Ehre zurückzugeben, die du ihm geraubt hast? Um das wieder gut zu machen, was du Gott angetan hast mit deiner Sünde. Woher willst du das denn wissen? Weiß doch keiner von uns, oder? Ich weiß das nicht, was Sünde wirklich in den Augen ist, Gottes ist. Aber Gott weiß das ganz genau. Und hat er gesagt, und das mache ich wieder gut. Ist dir schon mal bewusst geworden? Das ist etwas ganz Großes. Dass Gott sich das Opfer ausgesucht hat, das seinen Ansprüchen genügen würde, um Sünde zu sühnen. Das ist für mich ganz groß. Muss ich oft sonntags morgens so in der Anbetungsstunde dran denken. Gott hat sich das Opfer ausgesucht. Wunderbare Gedanke. Was meiner Sünde entsprach, um sie zu sühnen. Habe ich nichts mit zu tun, außer dass ich Danke sagen darf. Indem ich ihm zeige, dass ich das akzeptiere, dass das nötig war. Wie weit das wirklich ging, was Sühnung wirklich heißt für meine Sünden, das verstehe ich doch im Leben nicht. Und auch in der Ewigkeit glaube ich nicht, dass ich das verstehen werde. Aber Gott hat es verstanden, was nötig war. Und er hat das alles gemacht. Er hat sich das Opfer ausgesucht. Das habe ich zurückgedrückt, ja, so. Er hat das Blut auf den Altar gegeben, was gültig war. Er hat uns mit einem Opfer auf immer da vollkommen gemacht. Hebräer 10, Vers 14, da steht er ja noch. Das habe ich hier nicht alles drauf geschrieben, ja. Er hat uns mit einem Opfer auf immer da vollkommen gemacht. Das steht da. Glaubst du das eigentlich? Wenn Gott dieses Opfer für dich ausgesucht hat, dass er dich auf immer da, nicht nur eventuell für eine gewisse Zeit, sondern auf immer da vollkommen gemacht hat, weil er dich in Christus sieht, weil er, wenn er den Herrn Jesus sieht, den Manfred sieht, die Ruth und den Hartmut und ich, die jetzt nur die erste Reihe, aber die zweite und dritte gleicherweise und euch auch, euch sieht er in Christus. Vollkommen gemacht in Christus, weil er das Heil völlig vollbracht hat. Was hat der Jesus am Kreuz gerufen? Wie heißt du nochmal hier, die Tochter von Manfred? Wie?
Annika.
Was hat der Jesus am Kreuz gerufen? Es ist vollbracht. Ja, hoppla. Jetzt hätte ich auch das fast vollbracht und hier das voll zusammenbrechen lassen. Ja. Aber das ist einfach so etwas, was einen begeistert. Ja. Dass Gott einfach sagt, es ist vollbracht und da brauchen wir nichts mehr hinzuzufügen. Da gibt es nämlich nichts mehr hinzuzufügen, weil das Werk vollbracht ist, der Erlösung. Und Gott sieht uns in Christus vollkommen gemacht, heilig und tadellos vor ihm in Liebe. So sieht er uns, Gott. Praktisch wird er dieses Ziel auch mal erreichen, mit uns schwachen Menschen. Ja, in der Ewigkeit wird er das mal erreichen, klar. Aber jetzt sieht er das schon alles so. Warum? Ich habe da mal so eine kleine Grafik gemacht in meiner Schwachheit, ja? Das kennt ihr vielleicht noch. Das ist ja schon die Antiquariat, ja? Aber damit kann man es einfach am besten zeigen, ja? Das ist kein Beamer, sondern ein einfacher Filmapparat, der soll das darstellen, ja? Oh, hoppla. Das war verkehrt. So. Ja? Hier ist die Zukunft, die rollt ab, ja? Läuft hier durch den Filmapparat. Klick, 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 die ganzen Bildchen hier, ja? Das ist, das habe ich vergessen. Hier müsste Gegenwart stehen. Das war gestern, vorgestern Abend zu spät. Ja. Hier müsste Gegenwart stehen. Ja. Da auf der Leinwand ist die Gegenwart. Ja. Und die Vergangenheit wird eben aufgewickelt. Ja. Finde ich immer toll. Ja. Das ist Gottes Sieg, Gottes Sicht. Der sieht nämlich unser ganzes Leben. Die Zukunft, die Vergangenheit, die Gegenwart hat er immer im Blick. Wir erleben nur das kleine Bild jetzt. Und jetzt und jetzt und jetzt, ein Stückchen Gegenwart reibt sich an das andere. Ja? Viel mehr können wir nicht. Wir können uns dann noch ein bisschen daran erinnern, was war, was da auf der Spule ist. Das wissen wir alle ja noch nicht. Ja? Aber Gott weiß das alles. Ja? Und als Gott uns erlöst hat, als der Jesus starb, wie viel von deinem Leben, wie heißt du jetzt hier? Jens, wie viel von deinem Leben war noch auf dieser Spule Zukunft, als der Jesus starb?
Leben.
Ja. Ja, alles, oder? Du bist ja doch nicht 2008 Jahre alt oder sowas. Oder? Als der Jesus starb, war unser aller Leben noch alles hier völlig aufgerollt. War alles noch zukünftig, ja? Und diese ganze Spule Zukunft Jens, Zukunft Klaus, Zukunft Johannes oder wie er alle heißt, die lagen da alle bei Gott sozusagen im Archiv, haben alle gesehen, die würden alle kommen. Wunderbar, alles Leute, die ich erlösen werde. Ja? Alles hat er gesehen. Oder? Auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt. Und auf dieser Spule, da war meine jetzige Vergangenheit und das, was noch kommt, auch die Sünden leider, die ich noch tun werde, werden bestimmt noch welche sein, weil ich leider noch sündige. Ich möchte das nicht, aber es wird sein, ich weiß das. Ja, weil wir nicht vollkommen sind, wir haben die Sünde noch in uns. Es ist so. Ja. Der Mensch muss Rechenschaft ablegen, wie heißt das, von jedem unnützen Wort, was wir sprechen werden. Matthäus, wo steht das, 17 oder sowas von? Oder wie viele unnütze Worte wirst du noch sprechen? Sind alles Dinge, wofür der Jesus leiden und sterben musste. nicht nur böse Sachen und böse Taten, na, das ist, was Sünde ist, geht bei Gott viel weiter. Aber das wusste er alles, alles, was wir noch tun würden. Und für alle Sünden ist der Jesus gestorben, weil er das alles wusste. Gottes Sicht ist immer, er braucht keine Zeit. Gott braucht keine Zeit, Gott ist ewig. Er hat das alles im Blick, was war, was ist, was sein wird. Hat Gott immer, immer im Blick. Das ist für ihn gar kein Problem. Deshalb konnte er auch alle meine Sünden an den Herrn Jesus richten. Und deshalb ist sein Heil vollkommen, weil er das alles wusste und kannte. Gott hat das in dem Herrn Jesus getan, als wir alle noch nicht lebten. Dann hat er uns gezogen, Johannes 6, Vers 43, niemand kommt zum Sohne, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Dann hat er uns in dieser Zeit berufen, Römer 8, 29, diese hat er auch berufen, Epheser 1, 18, wir sollten wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Gott hat es berufen, mit heiligem Rufen steht es einmal, wieder ein Thema für sich. Er hat uns gerechtfertigt, Römer 8, Vers 29, er hat das getan, gerecht gesprochen hat, das, was der Jesus für uns gelitten hat, seinen Tod, sein Leiden für unsere Sünden erstmal, seinen Tod am Kreuz uns zugerechnet. Wir sind mit Christo gestorben, ja, sein Tod wird uns zugerechnet. Lohn der Sünde ist der Tod, das heißt, die in mir wohnende Sünde ist gerichtet in Christo am Kreuz. Er hat uns aber auch wiedergezeugt, lebendig gemacht, auferweckt. Diese Verse finden wir in Epheser, in 1. Petrus 1, Vers 3. Ja, dass Gott uns wiedergezeugt hat zu einer lebendigen Hoffnung. Johannes 1, Vers 13, dieser Vers da, ja, wo es heißt, dass sie nicht nach dem Willen des Fleisches und des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Ja? Hat der Mensch da irgendwas zu beigetragen? Hast du da irgendwas zu beigetragen, dass Gott dich, der Vater dich zum Sohn gezogen hat, dass er dich berufen hat, dass er dich gerechtfertigt hat, dass er dich wiedergezeugt hat, auch wiedergezeugt durch das lebendige, das ist Wort Gottes, 1. Petrus, 2, ja, 1. Petrus auch, ne? 1. Petrus 2, ja. Dass er uns wiedergezeugt hat, das lebendige Wort Gottes, dass er uns lebendig gemacht hat, dass wir aus Gott geboren sind. Das hat doch alles Gott gemacht. Gott hat das gemacht, steht da auch allen Römer. Oder hast du da irgendwas zu beigetragen? Außer das mal irgendwann zu erkennen und zu sagen, danke. Ich bin ein Sünder und bedurfte das. Dass der Mensch anerkennt, ich bin ein Sünder und bedarf dieser Erlösung. Gott, ich danke dir dafür. Wenn ich das erkannt habe, dann bin ich erlöst. Ich muss das nur anerkennen als Mensch. Buße tun als Umdenken, das heißt erkennen, dass ich das brauche. Was Gott getan hat, aber an der Erlösung habe ich nichts so beigetragen. Was hat Gott gemacht? Alles hat Gott gemacht. Er hat uns auch verherrlicht. Wir haben das gerade gelesen in Römer 8, 29. Diese hat er auch verherrlicht. In Epheser 2 finden wir das gleiche Thema, dass er uns, dass wir das eben lesen, Epheser 2, Vers 6. Und durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu. Ja, das heißt, er hat uns mit lebendig gemacht, er hat uns mitsitzen lassen in den himmlischen Erden. Diese hat er auch verherrlicht, Römer 8, 29. Gott hat das gemacht. Sein Ratschluss ist in dem Werk des Herrn Jesus zur Vollendung gekommen. Wie er uns jetzt praktisch dahin führt, dass wir das auch verstehen, das ist jetzt unser Leben. Und dann wird mal dieses Ziel erreicht, was Hartmut uns vorgestellt hat, dass wir heilig und tadellos vor ihm in seine Liebe, dass das auch alle sehen und dass wir das auch genießen können. Das wird mal in der Zukunft sein. Aber Gott sieht das jetzt schon so. Diese hat er auch verherrlicht. Diese hat er mitsitzen lassen. Wir müssen lernen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. In Christus. Das ist das Gebet des Apostel Paulus in Epheser 1, Vers 15 folgende. In Christus stehen wir jetzt schon heilig und tadellos vor Gott. Und das alles für ihn. Der Geist Gottes ist es, der jetzt das in uns Menschen bewirkt, dass wir das verstehen. Und dass wir das auch mehr und mehr umsetzen. Das bewirkt Gott in der Kraft des Geistes Gottes. Weil die Errettung von Gott ausgeht, führt sie auch ganz sicher zu Gott hin. Das war mir ein ganz wichtiger Satz, den mal ein Bruder geprägt hat. Weil die Errettung von Gott ausgeht, führt sie auch ganz sicher zu Gott hin. Und das ist die Sicherheit meines Heils. Wer uns zu Gott führt? Christus durch seinen Geist. Lukas 4, Vers 18. Auf mir ist der Geist des Herrn ist auf mir, um Gefangenen Befreiung und so weiter. Der Geist Gottes macht das, dass er den Menschen befreit. Ja. 1. Petrus 1, Vers 2. Dem Geiste der wie heißt es da? Eben lesen. War jetzt schon wieder ein Gedanken weiter. Auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters durch Heiligung des Geistes. Das ist der Geist Gottes, der wirkt in den Menschen. Oder 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Das ist auch so etwas. Kommen wir gleich noch mal ein bisschen näher zu. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geguckt.
5 Minuten.
Da steht in 2. Thessalonicher 2, 13, wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Seligkeit in Heiligung des Geistes. Ja? Der Geist Gottes führt uns jetzt dahin, dass wir auch wirklich zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade sein. Das wirkt der Geist Gottes. Es ist in keiner Weise unser Verdienst, dass wir dieses Ziel erreichen, sondern es ist Gottes Macht, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. 1. Petrus 1, Vers 5. Ja. Die ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, jetzt schon davon tragt. Das heißt, das Ende unseres Glaubens, die Errettung der Seelen, haben wir jetzt schon. 1. Petrus 1, Vers 9. Ja. Und Gottes Macht führt uns an das Ziel. Und das dürfen wir im Glauben erfassen. Und das gibt uns Freude. Das gibt uns auch Freude in den Nöten, sagt Petrus da. Ja. Ihm sei die Herrlichkeit. Wir haben das in Epheser 1 schon gelesen. Da steht das dreimal. Zum Preis, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Damit vor Gott sich kein Fleisch rühme. Also wenn wir alle mal im Himmel bei Gott sind, ich glaube, dass nicht ein Piep sich erheben wird, um irgendeinem Menschen Ehre zu geben. Sondern alles wird dahin münden, Gott sei die Herrlichkeit, ihm sei die Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, sagt Paulus in Römer 11. Alles ist für ihn, zu seiner Herrlichkeit. Deshalb hat der Mensch da nichts zu beigetragen. Römer 16 sagt das auch in Judas 25, 2. Korinther 1, Vers 20. Ja, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Es wird alles mal dahin münden. So, alles ist für ihn. Das ist aber auch ein wichtiger Gedanke, den ich dann hier angefügt habe. Jüngerschaft, das ist kein freiwilliger Zusatz für besonders Willige. Also, dass unser Leben auch jetzt schon so ist, zum Preise seiner Herrlichkeit, das ist nichts Freiwilliges, denn Gott hat uns ganz klar mit diesem Ziel und Zweck berufen. Nämlich, dass wir zum Preise seiner Herrlichkeit sein. Das wird in 1. Korinther 6 gesagt. Ja? Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Ihr seid um einen Preis erkauft. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Dass wir ihn verherrlichen durch unser Leben. Das ist nicht irgendwie, das kannst du dir aussuchen. Ich möchte mal ein Jünger Jesu werden. Nein, wenn Gott dich erlöst hat, hat er das mit dem Ziel getan, weil er dich als ein Teil seines Eigentumsvolkes haben wollte, eifrig in guten Werken. Dazu hat Gott uns auserwählt, um seine Jünger zu sein. Wer den Herrn Jesus annimmt, an ihn glaubt und gerettet ist, ist ein Jünger des Herrn. Und wenn du das nicht lebst, lebst du nicht zur Herrlichkeit Gottes, sondern zu seiner Unehre. Und dann wird Gott an dir arbeiten. Deshalb ist es immer besser zu hören. Ich sage das nochmal. Also Jüngerschaft, Römer 11 haben wir gelesen. Der Römerbrief hört nicht mit diesem Vers auf, den wir gelesen haben. Ja? Denn von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge, ihm sei die Herrlichkeit. Dann kommt nämlich Römer 12, wie der Apostel Paulus uns zeigt, wie wir zu Gottes Herrlichkeit leben können, jetzt praktisch auf der Erde. Und das ist das, was Hartmut uns in puncto Bruderliebe gezeigt hat. Es gibt noch viele andere Punkte, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Wie wir Gott verherrlichen können in unserem Leben. Das ist aber nicht etwas, was wir uns freiwillig aussuchen können, sondern es ist Gottes Ziel für unser Leben, für dein Leben. und für mein Leben. Dass es für ihn ist. Das ist ganz klar Gottes Ziel in unserem Leben. Wenn wir diesen letzten Teil des Evangeliums in unserer Praxis verleugnen, habe ich da drunter geschrieben, können wir uns auch der ersten beiden Teile, nämlich dass alles von ihm und durch ihn ist, nicht sicher sein. Ich glaube, das hängt sehr viel mit unserer Ungewissheit, also damit zusammen, dass wir vielleicht keine Heilsgewissheit haben, weil wir diesen dritten Teil einfach verleugnen. Ja. Diesen dritten Teil, nämlich, dass wir für ihn leben, praktisch. Das verleugnen wir. Und drücken damit sozusagen aus, ich kann mir das ja aussuchen, ob ich für Gott lebe. Damit sage ich aber in Anführungsstrichen auch, ich kann mir auch aussuchen, ob ich zu Gott komme oder nicht. Das kann ich nicht, ich muss kommen. Er gebietet allen Menschen, Buße zu tun. Alles hängt von Gott ab. Und wenn ich Gott die Ehre nicht gebe, in meinem praktischen Leben, dann zweifle ich genauso wenig, gebe ich ihm auch die Ehre nicht in Bezug auf mein Heil, dass ich alles nur ihm zuschreibe. Aber wenn ich alles nur ihm zuschreibe, dann weiß ich auch, es gibt nichts anderes, als dass nur eins gilt, nämlich auch für ihn zu leben. Ich glaube, das hängt sehr eng damit zusammen, mit unserer praktischen Hingabe unseres Lebens. Dass wir nämlich verwirklichen, dass ich gestorben bin. Der Knackpunkt der Erlösung, dass wir das ausleben in unserem Leben, ja, was wir in der Taufe nämlich ausdrücken, liegt nämlich darin, dass wir gestorben sind. Das heißt, dass ich an mein Leben gar keine Ansprüche mehr stelle, ja, sondern dass mein Leben ganz für Gott ist und der alte Klaus nichts mehr zu sagen hat. Ja, ganz für Gott. Und da gebe ich Gott die Ehre. Und dann verstehe ich auch, dass er in Bezug auf mein Heil auch alle Ehre hat. Das wird aber in 1. Thessalonicher 1, Vers 4 und 2. Thessalonicher 2, 13, sagt Paulus das nämlich von den Thessalonichern. Da sieht er nämlich an den Thessalonichern, dass sie von Gott Auserwählte, nennt er sie da. Warum? Weil er in ihrem praktischen Leben sieht, dass sie das genau umgesetzt haben, was Gott aus ihnen machen wollte. Sie lebten für Gott, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. 1. Thessalonicher 1, Vers 12. Deshalb lebten sie, das sah Paulus und wusste, das sind Auserwählte Gottes. Sah er in dem praktischen Leben, weil sie für ihn lebten. Für solche, die Gnade missbrauchen, Judas 4, ja, die Gnade Gottes pervertieren, steht da wörtlich, wenn wir es eben lesen, gibt es keine Verheißung. Man kann die Gnade natürlich missbrauchen, wenn man sagt, naja, wenn Gott mich auserwählt hat, kann ich ja leben, wie ich will, ist ja alles egal. Aber ich kann nur sagen, wer so lebt, hat die Gnade nicht verstanden. Hat das Heil, was Gott geschaffen hat, nicht verstanden. Wenn du meinst, du kannst in der Sünde leben als Erlöster, wenn du das meinst, dann möchte ich dir sagen, dann zweifle ich daran, dass du überhaupt ein Erlöster bist. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt keine Verheißung für solche, die in der Sünde leben und sagen, sie seien erlöst. Für die gibt es keine Verheißung. In der ganzen Bibel findet man keine. Das hat nichts damit zu tun, dass, wenn Gott hier einen Menschen errettet, dass er nicht mehr verloren gehen kann. Das hat damit gar nichts zu tun. Nur du kannst dich nicht darauf ausruhen, dass du leben kannst, wie du willst. Das geht nicht. Dann kann ich nur sagen, du bist auf dem Weg ins Verderben. Was anderes kann ich dir nicht sagen. Was Gott an deinem Herzen getan hat, weiß ich nicht, aber den Weg, den du gehst, weiß ich, dass der ins Verderben führt. Ich glaube, dass es nämlich ganz gefährlich ist, dass man sagt, so wie der hat sich ja mal bekehrt und jetzt macht er zwar krumme Wege. Ich glaube, dass das ganz gefährlich ist. Sollte er sich besser nochmal 10-mal bekehren, als dass er diesen Weg weitergeht. Wenn einer auf solchen Wegen ist. Bei den Thessalonichern sah man, dass sie Auserwählte waren, dass Gott für sie dieses Ziel vorbestimmt hat. Das sah man in ihrem praktischen Leben, weil sie für ihn lebten. Wir können die Gnade nicht brauchen, welche die Gnade unseres Gottes, Judas 4, in Ausschweifung verkehren, pervertieren. Ja. Meinten, sie können die Gnade Gottes missbrauchen und sagen, naja, wenn Gott Sünden vergibt, kann ich ja eine Sünde verharren. Ja. Das sei ferne, sagt Paulus in Römer 6. Das geht nicht. Wir sind mit diesem Ziel erkauft, ein Eigentumsvolk zu sein, eifrig in guten Werken. Errettung, eine Transaktion, das ist ja jetzt auch mein vorletzter Gedanke, zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn, Johannes 17. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben, sagt, betet der Jesus da. Ja? Das heißt, wenn Gott jemand auserwählt hat zum Leben, um sein zu sein, ein Kind zu sein, dann sagt der Jesus hier, ich bin, du bist Gott, Jens, Johannes, und wie alle heißt, ja, du bist ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Meinst du, der Jesus ließ sich dieses Geschenk wieder abnehmen? Wenn es im Ratschluss Gottes war, dass du eine Gabe Gottes an den Herrn Jesus bist, dein waren sie, mir hast du sie gegeben, meinst du, der Jesus ließ sich so ein Geschenk wieder abnehmen? Niemals. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Es wird er, der Jesus, wird es nicht zulassen, weil du ihm so wertvoll bist. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Das sind die Verse aus Johannes 10. Ja. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Denn wer könnte Gott hindern, seinen Ratschluss auszuführen? Niemand. Niemand kann dich aus der Hand des Vaters rauben. Und niemand wird dich aus der Hand des Herrn Jesus rauben, weil du ein Geschenk Gottes an ihn, den Herrn Jesus bist. Er liebt dich. Ihm sei deshalb die Herrlichkeit, der ich von Anfang das Ende verkünde und von all das her spreche, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Und er hat es getan in dem Herrn Jesus. Denn so viele der Verheißung Gottes sind, in ihm, Christus ist das Ja und in ihm das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Wir dienen dazu, dass Gott verherrlicht wird. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Aber in ihm, Christus, ist das Ja und in ihm das Amen. Das heißt, alle Verheißungen Gottes bezüglich seines Ratschlusses, Christus hat sie erfüllt. Sichtbar werden sie in uns, den Erlösen. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Hast du verstanden, wie sicher das Heil ist, was Gott gewirkt hat? Dass es ein vollkommenes Heil ist, was er in dem Herrn Jesus für dich erwirkt hat? Und wenn du den Herrn Jesus noch nicht kennst, das muss ich noch anfügen, wenn du nicht sicher bist, ob du einer von diesen Erwählten bist, von denen, die Gott zuvor bestimmt hat, wenn du nicht sicher weißt, dass dein Ziel im Himmel ist, Gott bietet heute noch jedem Menschen an, Buße zu tun. Denn Gott sagt das. Er sagt das auch, dass wir das verkündigen sollen. Ja? Geht hin in die ganze Welt und verkündigt das Evangelium. Diese gute Botschaft Gottes ist nicht die gute Botschaft von der Würde des Menschen oder so, sondern es ist die gute Botschaft von Gottes Evangelium ist das. Ja? Das heißt, das, was Gott für Sünder getan hat, nämlich, dass du dich heute bekehren kannst, das annehmen kannst, was Gott für dich getan hast. Das darfst du heute tun und wissen, Gott hat für mich etwas Wunderbares getan. Ich brauche nur Danke sagen und darf wissen, ich werde dieses Ziel erreichen, nicht weil ich irgendwelche Kraft in mir selbst habe, sondern weil Gott gesagt hat, ich bringe dich dahin zu mir. Deshalb seid fröhlich, ihr Christen. Wir haben wirklich nur Grund, uns zu freuen.